Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Streit unter politisch Verwandten. Die bürgerlichen Mitte-Gespräche in zweien FDP und SVP. Gewinn dank der UBS-Ramsch-Papiere. Die Schweizerische Nationalbank hat einen weiteren Teil der Giftpapiere verkaufen können. Gewalt in Bangkok. Bei Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Demonstranten werden Dutzende Menschen verletzt. Ein weiterer Mann stirbt. Und das Tagesgespräch aus Solothurn, wo sich alles um Literatur dreht. Um 13 Uhr, im Besonderen um die Probleme der Schweizer Verleger, die sich gegenüber internationalen Großverlagen durchsetzen müssen. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Angelique Welchli.
Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Gewinn von 1,5 Milliarden Franken gemacht. Dafür gibt es zwei Gründe. Der gestiegene Goldpreis schlug mit 1,3 Milliarden mehr zu Buche und der Stabilisierungsfonds für die faulen UBS-Papiere ergab erstmals einen Gewinn von fast 1 Milliarde. Negativ ausgewirkt haben sich hingegen die Verluste auf Fremdwährungen, insbesondere des Euro. Im ersten Quartal des letzten Jahres hatte die Nationalbank fast 5 Milliarden Gewinn gemacht. Die UBS hat Informationen der New York Times bestätigt, wonach sie von der New Yorker Justiz vorgeladen worden sei. Laut der Zeitung wird gegen die UBS und weitere 7 Banken, darunter die CS, ermittelt. Es geht um den Vorwurf, die Banken hätten Investoren und Ratingagenturen bezüglich der Bewertung von Hypotheken falsch informiert. Die UBS wie auch die CS wollen mit den Behörden in New York zusammenarbeiten. An den Börsen gerieten die Aktien von CS und UBS nach Bekanntwerden der Untersuchungen sofort unter Druck und verloren an Wert. In den USA sollen große Finanzunternehmen künftig Reserven für Krisenzeiten bilden. Der US-Senat hat als erste Kammer einer solchen Bestimmung im Rahmen der Finanzmarktreform zugestimmt. Mit der Regelung soll verhindert werden, dass einzelne Gesellschaften nicht das ganze Finanzsystem aus dem Gleichgewicht bringen können, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Die Finanzmarktreform gehört zu den wichtigsten Projekten von Präsident Barack Obama. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind bei neuen Zusammenstößen wieder Schüsse gefallen. Dabei ist erneut ein Demonstrant ums Leben gekommen. Die Armee setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Das Geschäftsviertel, wo sich rund 2000 Oppositionelle aufhalten, wurde komplett abgeriegelt. Die Behörden stellten dort den Strom ab. Die Demonstranten ihrerseits zündeten an zahlreichen Stellen Gummireifen an. In der Nacht wurde bereits ein Demonstrant getötet und zahlreiche Menschen verletzt. Ein Anführer der Rothemden wurde angeschossen. In Kirgisistan ist es erneut zu Unruhen und Zusammenstößen gekommen. In der Stadt Jalalabad hätten Anhänger des gestürzten Präsidenten Bakiev auf Unterstützer der Übergangsregierung geschossen. Dabei wurde nach Behördenangaben mindestens eine Person getötet, gegen 40 weitere seien verletzt worden. Auch in Osh im Süden des Landes sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten gekommen. Bakiev war nach seinem Sturz vor rund einem Monat nach Weißrussland geflohen. Die Übergangsregierung erhob Anklage gegen Bakiev. Sie wirft ihm mehrfachen Mord vor. Die lange Zeit verfeindeten Nachbarn Griechenland und Türkei setzen auf verstärkte Zusammenarbeit. In Athen finden heute mehrere als historisch bezeichnete Treffen von Regierungsmitgliedern statt. Schon am Morgen trafen sich Minister beider Länder, um über Abkommen in den Bereichen Tourismus, Handel, Industrie und Umweltschutz zu beraten. Am Mittag ist der türkische Regierungschef Erdogan in Athen eingetroffen, zu einem Gespräch mit seinem Kollegen Papandreou. Für den Abend ist ein gemeinsamer griechisch-türkischer Ministerrat geplant, der künftig regelmäßig tagen soll. Ziel verstärkter Kontakte ist es auch, abzurüsten und den Streit um Hoheitsrechte in der Ägäis beizulegen. Die Palästinenser begehen heute den Tag der Katastrophe, den Nakba-Tag. Dabei wird der Vertreibung und der Flucht von mehr als 700.000 Arabern während des ersten Nahostkrieges von 1948 gedacht. In einer Erklärung verlangt die palästinensische Führung eine Lösung des Flüchtlingsproblems. Das sei ebenso wichtig wie die Gründung eines palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Israel wird beschuldigt, Grundrechte der Flüchtlinge nicht zu respektieren. Die Gotthard-Bahnstrecke war morgen wegen eines entgleisten Wagens vorübergehend unterbrochen. Nach Angaben der SBB sprang zwischen Airolo und Faido im Tessin ein Dienstwagen während Gleisarbeiten aus den Schienen. Die Gotthard-Strecke sei darauf aus Sicherheitsgründen während 45 Minuten gesperrt worden. Die Sperrung hatte Verspätungen zur Folge.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Rechts außen gelassen fühlt sich die SVP angesichts der bürgerlichen Mitte-Allianz. Die Hilfe für die UBS hat sich gelohnt, im doppelten Sinne. Die Nationalbank verdient Millionen an den Giftpapieren. Ein Restrisiko bleibt aber. Arbeitslos in der Wirtschaftskrise. In der Rendezvous-Reihe begegnen wir heute der 18-jährigen Michaela. Dann schauen wir nach Budapest, wo das von Rechtsparteien dominierte Parlament zusammenkommt. Wir schauen nach Bangkok, wo demonstriert und auch scharf geschossen wird. Und wir blicken nach Solothurn, hinter die Kulissen des Literaturbetriebs. Die Solothurner Literaturtage bieten Stoff fürs Tagesgespräch mit zwei Verlegern um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.503 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 40,09 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 12,38. Das Wetter bleibt meist stark bewölkt und zeitweise fällt Regen. Oberhalb von rund 1.300 bis 1.700 Metern schneit es. Im Süden entladen sich einzelne Gewitter. Im Süden, im Wallis und im Engadin gibt es auch einige Aufhellungen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei rund 9 und im Süden bei 16 Grad. Morgen Samstag bleibt es im Norden meist trüb und zeitweise nass. Im Westen regnet es nur selten und im Süden scheint ab und zu die Sonne. Am Sonntag fällt an den Voralpen weiterhin Regen oder oberhalb von rund 1000 bis 1300 Metern Schnee. Im Flachland gibt es aber auch sonnige Abschnitte. Im Süden scheint meist die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 10 und im Süden 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse in Richtung Süden. 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Göschenen. In der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Gotthard stockender Verkehr zwischen Emmen Süd und Luzern Zentrum und in der Westschweiz auf der A1 in beiden Richtungen Stau zwischen Morsch West und Roll. Zudem melden Verkehrsteilnehmer in der Zentralschweiz auf der Hauptstraße in beiden Richtungen Stau zwischen Maltas und Platten.
FDP, CVP und BDP wollen politisch vermehrt als Dreierallianz funktionieren. Dieses Projekt sorgt für einiges Aufsehen und für einige Aufregung. Bei diesen Dreiergesprächen geht es um die inhaltliche Abgleichung bei Sachfragen, aber es geht bei diesem Zusammenrücken auch ganz konkret um Bundesratssitze. Das zeigt sich gerade heute. Die Freisinnigen und die SVP decken sich gegenseitig mit Vorwürfen ein. Elmar Plotzer.
Die politische Mitte müsse zusammenarbeiten, damit die in der Schweiz anstehenden Probleme angepackt werden könnten. So begründen CVP, FDP und BDP die Grundidee der Dreierallianz. Deshalb betont CVP-Vizefraktionschefin Brigitte Häberli-Koller,
dass es wirklich in erster Linie um sachpolitische Themen geht, wo man vermehrt und intensiver in Zukunft zusammenarbeiten kann.
Aber der Poker um die Bundesratssitze wird dabei trotzdem nicht ganz vergessen. Der Bundesrat spiele im politischen Alltag eine wichtige Rolle, unterstreicht FDP-Präsident Fulvio Pelli ohne Umschweife.
Und deshalb sprechen wir natürlich auch über die Komposition des Bundesrates, weil dort haben wir wie im Ständerat eine Mehrheit zusammen. Und das führt dazu, dass wir sind imstande, mit der Zusammenarbeit mit unseren Bundesräten die Politik zu prägen.
Mit zwei Freisinnigen und je einer Vertreterin von CVP und BDP haben die drei Mitteparteien momentan in der Tat eine Mehrheit im Bundesrat. Fraglich ist aber, ob das auch nach den nächsten Gesamterneuerungswahlen in anderthalb Jahren der Fall sein wird. Vor allem der Sitz von Evelyn Wittmer-Schlumpf, die ja die kleine BDP vertritt, ist hart umkämpft. Und ob die Nachfolgerin von Hans-Rudolf Merz auch wieder aus der FDP kommen wird, ist keineswegs sicher. Die SVP betont bei jeder Gelegenheit, dass sie als stärkste Partei Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz habe. Arithmetisch sollte die SVP durchaus zwei Sitze haben, anerkennt FDP-Präsident Fulvio Pelli. Aber
leider, die SVP verweigert sich, an die Suche von Lösungen teilzunehmen.
Die SVP verhalte sich noch immer wie eine Oppositionspartei, obwohl sie dem Bundesrat angehöre. So hätten beispielsweise in der Bankenkrise die drei Mitteparteien pragmatische Lösungen gesucht und nicht die SVP, sagt Fulvio Pelli. Um einen zweiten Bundesratssitz zu erhalten, sollte die SVP konstruktiver im politischen Alltag mitarbeiten, findet der freisinnige Parteichef. SVP-Präsident Toni Brunner weist diese Vorwürfe zurück. Die SVP habe generell von der Europa- bis zur Sozialpolitik klare Positionen. Das behindere aber keineswegs die Mitarbeit im Bundesrat.
So gesehen reagiert Herr Pelli halt wie jemand, der sehr stark unter Druck ist. Das ist ein typisches Merkmal dafür, dass er wild um sich schlägt und die Falschen trifft. Das Problem ist nämlich, dass die Mitteparteien eigentlich ihre Positionen noch gar nicht bereinigt haben.
Und das sollten FDP, CVP und BDP endlich tun, verlangt Toni Brunner. Dass die Dreierallianzgespräche diesem Ziel dienen, bezweifelt der SVP-Präsident aber.
Ja, für mich machen diese Gespräche der Mitteparteien stark den Eindruck einer Allianz der Machtbewahrer. Diese Allianz, die trifft sich vorab zur Absicherung ihrer Macht, das heißt ihrer Bundesratssitze, ihres Einflusses in Bern.
Wie der Bundesrat in Zukunft parteipolitisch zusammengesetzt sein wird, da spiele ohnehin das Ergebnis der Nationalratswahlen im nächsten Jahr eine große Rolle, kontert FDP-Präsident Fulvio Pelli. Die jetzigen Diskussionen zeigen, der Wahlkampf hat bereits begonnen. Bemerkenswert ist, dass sich jetzt gerade FDP und SVP einen solchen Streit liefern. Denn bei vielen sachpolitischen Abstimmungen, wie auch bei vergangenen Bundesratswahlen, haben diese Parteien sehr oft übereinstimmend gehandelt und sie haben das auch immer wieder unterstrichen. Aber vor den nächsten Bundesratswahlen werden die Karten vielleicht neu gemischt.
Genau das war die Hoffnung, dass die Nationalbank mit den toxischen Papieren der UBS einen Gewinn machen würde. Und im Moment sieht es gut aus. Der Fonds, in dem diese UBS-Ramsch-Papiere verwaltet werden, hat seit Anfang Jahr fast 1 Milliarde Franken abgeworfen. Aber auch wenn es im Moment gut aussieht, die Gefahren sind nicht ausgestanden. Noch ist der Fonds für die UBS-Ramsch-Papiere nicht auf der sicheren Seite. Barbara Wittmer.
Als die UBS vor 2,5 Jahren am Rande des Abgrundes stand, musste ihr die Nationalbank zu Hilfe eilen. Die grösste Schweizer Bank war zu gross, um unterzugehen. Deshalb hat die Nationalbank der UBS damals für rund 40 Milliarden US-Dollar Risikopapiere abgenommen und sie damit stabilisiert. Die UBS war damit einen Teil ihrer Sorgen los. Die Nationalbank hingegen sitzt seither auf einem riesigen Berg schwer verkäuflicher Wertpapiere. Ein Teil davon ist Schrott und wird sich wohl nie mehr zu einem guten Preis verkaufen lassen. Andere Teile des Paketes hingegen sind nach wie vor werthaltig. Das heißt, es sind Papiere von Gläubigern, die ihre Zinsen mindestens teilweise zahlen und vielleicht auch in der Lage sind, am Ende der Laufzeit ihre Kredite zurückzuzahlen. Wie viele das sind, hängt vom Konjunkturverlauf und vor allem von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab. Das erste Quartal 2010 verlief überraschend gut und so konnte der Stabilisierungsfonds für mehr als 1 Milliarde Dollar Ramsch-Papiere verkaufen. Einzelheiten zu den Transaktionen werden nicht offengelegt, aber offensichtlich gibt es wieder Marktteilnehmer, die auf solche Risikopapiere setzen. Dazu kommen Geschäfte, die auslaufen, bzw. Kredite, die zurückbezahlt wurden. So konnte der Fonds im ersten Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar verbuchen. Alles in allem hat sich dank der guten Entwicklung das Risiko der Nationalbank mit den Ramschpapieren in etwa halbiert und beträgt jetzt noch knapp 18 Milliarden. Aber es ist immer noch beträchtlich, denn Rückschläge an den Finanzmärkten könnten den Rettungsfonds sehr schnell wieder von seinem Kurs abbringen. Bisher macht die Nationalbank denn auch keine Anstalten, die giftigen Papiere der UBS zurückzuverkaufen. Entsprechende Avancen der Großbank hat sie bisher immer abgelehnt, denn die Risiken sind immer noch milliardenschwer.
Arbeitslos in der Wirtschaftskrise. Im Rendezvous erzählen uns diese Woche verschiedene Menschen, wie sie diese Zeit erleben. Heute Michaela Rohr. Sie gehört zu den über 5000 Jugendlichen in der Schweiz, die keine Arbeit haben. Das heißt, sie hat keine Lehrstelle, sie besucht keine weiterführende Schule und sie macht auch sonst keine Ausbildung. Klaus Bonanomi hat die 18-jährige Michaela Rohr getroffen.
Ein Sitzungszimmer in Basel beim GAP, einer Institution, die Jugendliche bei ihrem Weg ins Erwerbsleben begleitet. Auf hohen Absätzen tritt eine junge Frau mit dunkelblondem Haar und aufgewecktem Blick ins Zimmer, stellt sich vor im Berner Dialekt und erzählt, was bisher geschah.
Mein Name ist Michaela Rohr. Ich habe zuerst 9 Jahre Schule gemacht, wie jeder normale Jugendliche. Dann habe ich noch ein 10. Jahr dran geschlossen mit einem Praktikum als Köchin. Und bin aber näher zu dem Entscheid gekommen, dass das nicht das Richtige ist. Ich habe gemerkt, ich will irgendetwas machen, wo ich Leute helfen kann. Und so sind wir näher auf den Beruf Pflegeassistentin gekommen.
Und so begann sie eine Lehre als Pflegeassistentin, als PA. Das habe ihr gefallen, sie sei gerne zur Arbeit gegangen. Doch die Schicksale der Patienten seien ihr zu nahe gegangen. Das habe ihr mit der Zeit zu schaffen gemacht, sagt Michaela Rohr. So habe sie vor einigen Wochen ihre Lehre abgebrochen. Nun sei sie in einer ersten Phase daran, zusammen mit dem GAP und mit dem RAF sich zu orientieren, was ihre Berufswahl betreffe. Nun werde sie beraten und betreut, doch im Gegenzug werde von den Stellensuchenden auch einiges erwartet.
Seit ich auf dem RAF bin, muss ich Bewerbungen schreiben, verschnuppern, telefonieren. Wir haben auch ein Blatt, wo wir das aufschreiben müssen. Und wenn dort drauf nichts steht, dann ziehen sie einem einfach Geld abziehen.
Ihr Tagesablauf sehe nun anders aus. Bewerbungsschreiben, Beratungsgespräche, Telefonate, daneben aber auch mehr freie Zeit, fürs Lesen zum Beispiel. Andererseits merke man auch, dass viele der Kolleginnen und Kollegen tagsüber zur Schule oder zur Arbeit gingen und beschäftigt seien.
Ich frage mich viel, was fange ich jetzt mit dem Tag an? Das frage ich mich eigentlich jeden Tag, aber telefonieren ist wichtig, Praktikum oder Lehrstelle oder Schnupperwochen suchen ist auch wichtig, also muss ich mich vor allem auf das konzentrieren.
Mit einem Realschulabschluss sei es schwierig gewesen, überhaupt eine Lehrstelle zu finden. Auch viele ihrer Klassenkameraden hätten eine Übergangslösung suchen müssen oder müssten sich mit Praktika und Temporärjobs durchhangeln, sagt Michaela Rohr. Die junge Frau weiß, was sie will und was sie nicht will, aber notfalls in Kauf zu nehmen bereit ist. Zum Beispiel irgendeine Lehrstelle zu finden, anstatt auf die Traumstelle zu warten.
Ich finde es nicht toll, aber Hauptsache ich kann etwas machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lehre aus Köchin finde, was mir überhaupt nicht gefällt, dann würde ich das die 3 Jahre durchziehen und mich später eventuell nochmal orientieren. Also jetzt im schlimmsten Fall.
Nach einigen Wochen Arbeitslosigkeit und vergeblicher Stellensuche zieht Michaela Rohr eine ernüchternde Zwischenbilanz.
Also frustrierend ist es auf jeden Fall, aber ich gebe nicht auf. Ich will die Lehre machen, ich will auf meinen eigenen Beinen stehen.
Und sie glaubt, dass sie es schaffen wird.
Ich habe immer Hoffnung, dass es gut kommt. Ich meine, es geht immer irgendwo eine Tür auf, sage ich. Es muss einen Weg geben.
Sagt Michaela Rohr. Ihre Geschichte und die 3 Männer, die im Lauf der Woche über ihren Umgang mit Arbeitslosigkeit berichtet haben, gibt's online auf www.drs.ch unter Rendezvous Mangelware Arbeit. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist die Situation sehr angespannt. Gestern Nacht hat ein Scharfschütze einen der wichtigsten Anführer der Rothemden mit einem gezielten Kopfschuss schwer verletzt. Heute kam es wieder zu heftigen Zusammenstößen. Bei den Straßenschlachten am Rand des Einkaufsviertels, das Rothemden seit 6 Wochen besetzt halten, hat es erneut mindestens ein Todesopfer und zahlreiche Verletzte gegeben. Unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf berichtet.
In großen Teilen von Bangkok ist das normale Leben heute zum Erliegen gekommen. Denn Rothemden und Sicherheitskräfte haben sich an den Rändern der besetzten Protestzone in der Innenstadt über Stunden hinweg heftige Straßenschlachten geliefert. Soldaten setzten Tränengas und Gummigeschosse, aber laut Augenzeugen mehrmals auch scharfe Munition ein. Kämpfer der Rothemden warfen Steine und Molotow-Cocktails und feuerten selbst gebastelte Raketen ab. An mehreren Stellen setzten sie auch die Barrikaden in Brand, die sie in den letzten Wochen aus alten Reifen, Bambusstangen und Stacheldraht um die besetzte Zone herum aufgetürmt hatten. Gemäß thailändischen Medien sollen auch die Rothemden mehrmals mit Pistolen und mit Sturmgewehren geschossen haben, die sie bei früheren Scharmützeln den Sicherheitskräften abgenommen hatten. Bei den Zusammenstößen hat es erneut mindestens ein Todesopfer und mehrere Dutzend Verletzte gegeben, darunter auch 2 Journalisten. Am heftigsten tobten die Kämpfe an der Südostecke des von den Rothemden besetzten Gebietes beim auch vielen Thailand-Touristen bekannten Nachtbazar Suan Lum. In friedlichen Zeiten werden dort bis zu später Stunde noch Nudelsuppen serviert und Souvenirs feilgeboten. Gestern Nacht aber hatten sich auf dem Marktgelände 2000 Rothemden verschanzt. Vorerst schienen diese die Oberhand zu haben, sie zerstörten 2 Wasserwerfer und sie steckten einen leeren Mannschaftsbus der Truppen in Brand. Nach Berichten thailändischer Medien schafften die Sicherheitskräfte es am mittleren Nachmittag aber, den Markt zu räumen. Kurz darauf gab ein Militärsprecher bekannt, der Bazar und auch eine wichtige Straße, an der unter anderem die Botschaften der USA und von Japan und Vietnam liegen, sei nun ganz unter Kontrolle der Sicherheitskräfte. Damit, so der Sprecher weiter, sei das vorläufige Ziel des Einsatzes erreicht und die Abriegelung der Protestzone vollständig. Er fügte an, vorderhand habe man nicht im Sinn, in das Protestgebiet vorzudringen und es zu räumen, sondern man hoffe weiterhin, dass sich die Rothemden der Ausweglosigkeit ihrer Situation bewusst würden und ihren Protest abbrechen. Unterdessen hat sich auch der ehemalige Regierungschef Thaksin aus dem Exil gemeldet und ein Ende der Gewalt sowie die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den Rothemden und der Regierung gefordert. Ob die Rothemden, die ja Anhänger von Thaksin sind, dem Aufruf folgen werden, bleibt abzuwarten.
In wenigen Minuten tritt das neu gewählte ungarische Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen. Darin geben rechte Parteien den Ton an. Der nationalkonservative Fidesz verfügt über eine Zweidrittelsmehrheit und kann so nach Gutdünken sogar die Verfassung ändern. Und erstmals im Parlament ist die rechtsextreme Jobbik als drittstärkste Kraft. Die Präsenz genau dieser Jobbik-Parlamentarier ist eine schlechte Voraussetzung, um eines der Schlüsselprobleme in Ungarn anzugehen, nämlich die bessere Integration der Roma-Minderheit in die Gesellschaft und in die Wirtschaft. Denn auch für Ungarns Wirtschaftsprobleme gelten die Roma als Sündenböcke. Aus Budapest, Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Der Jugendclub Kapocs im 8. Budapester Stadtbezirk. Junge Roma treffen sich in diesem Kellerlokal zum Lernen, Spielen und Schwatzen. Sie flätzen auf den abgewetzten Sofas und lesen Bücher oder sitzen am Computer und büffeln Schulaufgaben. Die Stimmung ist aufgeräumt, alle fühlen sich wohl hier, auch Toni und Josef. Sie kämen hierher, um Antworten auf ihre Fragen und Hilfe zu bekommen, sagen die beiden 17- und 19-Jährigen. Dafür stehen ihnen ausgebildete Sozialarbeiter wie Lorand zur Seite, die den Jugendlichen auch bei der Jobsuche behilflich sind. Es sei wichtig, dass die jungen Roma eine Anlaufstelle hätten, wo sie ihre Probleme abladen könnten, meint Lorand, denn der Alltag sei hart genug für sie. Toni und Josef erzählen dann auch von vielfältigen Diskriminierungen, denen sie ausgesetzt seien. In der Schule habe der Direktor Ordnung machen wollen und sogar Mitschüler angehalten, wie Polizisten auf die Roma-Kollegen aufzupassen. Diskriminierung in der Schule, auf der Straße, bei der Arbeit. Die Roma haben einen schweren Stand in Ungarn. Sie machen zwar, je nach Schätzung, zwischen 6 und 10% der Bevölkerung aus, aber sie fristeten ein Dasein außerhalb der Mehrheitsgesellschaft, sagt der Budapester Roma-Anwalt Aladar Horvat. Das Klima zwischen der ungarischen Mehrheit und den Zigeunern, übrigens kein Schimpfwort, hat sich in den letzten Jahren merklich abgekühlt. Im vergangenen Jahr war von bürgerkriegsähnlichen Zuständen die Rede. Ein halbes Dutzend Roma ist der rechtsextremen Gewalt zum Opfer gefallen. Aufgeklärt sind diese Morde bis heute nicht. Was ihn am meisten ärgere, sei, wie gleichgültig die Gesellschaft auf solche Ereignisse reagiere, sagt Aladar Horvat. Von der Mehrheit sei überhaupt keine Solidarität zu spüren, sie schweige lieber. Viele Roma leben in Ghettos in den strukturschwachen Gebieten im Nordosten des Landes oder am Rande der Städte. Die Umstände sind nicht selten mit den Slums in der Dritten Welt vergleichbar. Ihr kümmerliches Dasein bestreiten die Zigeuner mit Sozialhilfe, gegen 80% sind arbeitslos. Mit dem Ende der kommunistischen Schwerindustrie sind die Beschäftigungsmöglichkeiten weggefallen. Die Kriminalität bietet sich oft als einzige Alternative an. Vordringlich sei deshalb Arbeit und Bildung, sagt Zoltán Balogh. Der Fidesz-Politiker ist neu Mitglied der ungarischen Regierung und hier zuständig für Roma-Fragen.
Also das Zauberwort ist für mich ein komplexes Handeln, also dass man gleichzeitig Schule, Arbeit, Soziales und Menschenrechtliches gleichzeitig macht.
So will Balogh die Roma-Kinder zum Schulbesuch zwingen, etwa indem er den Eltern das Kindergeld nur noch auszahlt, wenn sie ihren Nachwuchs zum Unterricht schicken. Oder er will mit steuerlichen Anreizen für kleine und mittlere Unternehmen die Arbeitsmöglichkeiten für Roma ausweiten. Denn auf dieses Potenzial könne man nicht verzichten.
Welches Land ist in der Lage, fast 10% seiner Bevölkerung einfach nur durchfüttern? Das geht nicht. Es gibt keinen Aufstieg Ungarns ohne Aufstieg der Romas.
Die Roma-Integration, sagt Staatssekretär Balogh, gehöre zu den Prioritäten der neuen Regierung. Und wenn man die Zigeuner von ihrer Sündenbockrolle erlöse, werde ganz nebenbei auch der Aufstieg der Rechtsextremen gestoppt.
Das Auffahrtswochenende nutzen viele für Miniferien. Doch dieses Jahr lässt sie Petrus im Regen stehen. Vor allem jene, die diese Tage unter freiem Himmel verbringen, auf dem Campingplatz. Zum Beispiel in Eichholz bei Bern. Doch ein kurzer Augenschein zeigt, vertreiben lässt sich hier kaum jemand. Schon gar nicht vom Wetter. Freddy Gasse berichtet.
Sir, nehmen wir dann hier den Ich.
Beat Müller, der Chef auf dem Campingplatz Eichholz, macht Witze. Der Mann von der Kehrichtabfuhr lacht mit. Nur 2 Container muss er heute leeren. An einem normalen, sonnigen Wochenende auf dem Campingplatz Eichholz wären es bis zu 20. Das Regenwetter der letzten Tage, nicht schlimm. Sagt nicht nur der Chef auf dem Platz, sondern das finden auch die Gäste. Zum Beispiel Franzi Eicher, die mit ihrem Mann hier ist. Eine echte Camperin lasse sich nicht so schnell vertreiben.
Also ich bin das erste Mal wieder abgefahren mit Stiefel. Und dann tust du halt Stiefel an und der Schirm ist in der Nähe und die Regenjacke ist in der Nähe. Und im Wohnwagen hast du schon gleich Zeit, gehen wir am Boden oder Lumpen oder etwas.
Für sie gibt es sowieso nur eine Regel im Regenwetter.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleider. Ja, und heutzutage haben wir ja da noch viele Möglichkeiten. Und ich bewundere jetzt die Jungen da unten. Die im grossen Zelt, die sind auch seit der Mendung da, die packen jetzt zusammen, die haben jetzt wirklich kalt.
Und so tönen sie auch, die Jugendlichen in ihren Kapuzenshirts und ursprünglich mal blauen Jeans. Man sieht ihnen an, was sie gleich über ihre letzten Tage hier sagen werden.
Schiffig, kalt, ungemütlich.
Versifft. Das ist ein bisschen kalt gewesen, so.
Dreckig, nass.
Scheiße.
Die Jungen ziehen ab, die meisten anderen hier aber bleiben. Rund 100 Personen tummeln sich auf der Anlage mit dem weit über die Grenzen von Bern hinaus bekannten Naturstrand am Aare-Ufer. Ältere, jüngere, Familien, Paare. Zum Beispiel die 2 aus dem österreichischen Graz mit ihrem VW-Bus. Seit Kindheit an seien sie als Camper unterwegs. und haben dabei auch Grundsätzliches dazugelernt. Gummistiefel, früher vielleicht.
Nein, Crocs, das sind die idealen Campingschuhe. Da kann man duschen gehen, da kann man im nassen Gras gehen, man kann auch im Winter gehen. Also das passt immer. Man muss eine gewisse Gelassenheit haben und wenn man viel in den Bergen unterwegs ist, hat man eine gewisse Gelassenheit.
Gelassenheit zeigt auch Franziska Lehne aus dem aargauischen Gränichen. Sie feiert heute Geburtstag und lässt sich auch sonst die Sonne im Herzen nicht nehmen. Auch nicht vom jetzigen Regenwetter.
Ja, da macht nichts. Mairegen macht hübsch. Sagt man doch, oder?
Und auch Karen Christianen, die mit ihrem Mann aus Holland angereist ist, blickt aus der Tür ihres Wohnwagens auf den tief verhangenen Himmel und freut sich.
Es ist sehr schön hier, ja. Und wir gehen die Stadt hinein, nach die Bären schauen.
Nein, auf dem Campingplatz interessiert man sich nicht, wie die Wetterprognose für die nächsten Tage lautet.
Friedi Gasser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.